Ja, vielleicht hast du ein bisschen mit Überraschung reagiert auf das Thema, was sagt Jesus zu Klimajugend und Umweltschutz? Und du denkst, hey, aber in der Kirche, da predigen wir doch über Liebe, über Vergebung oder über das Gericht. Aber was predigen wir jetzt hier plötzlich über Klimajugend? Sind wir denn jetzt ein Lifestyle-Format geworden? Wir haben ja so einen Jahreszyklus bei uns, wo wir die vier Elemente durchgehen. Wir sind die ersten drei Monate haben wir über das Wasser geredet, Jesus als lebendige Wasserversorgung. Dann sind wir jetzt drei Monate haben wir über Erde geredet, über an die Wurzeln gehen, über das Prinzip von Säen und Ernten und so weiter. Und im Celebration-Team reden wir auch immer wieder darüber, was haben wir vielleicht für Hot Topics, für sehr besonders gesellschaftsrelevante Themen, die wir angehen wollen. Und wir haben gesagt, es würde doch wunderbar zu dem Thema Erde passen, einmal das Thema Klimajugend, Umweltschutz und so weiter zu adressieren. Genau. Und wir haben ja gemerkt, so, wenn wir über so Hot Topics reden, wir haben ja in der letzten Zeit bereits schon zum Beispiel über Israel geredet, was hat Gott mit Israel zu tun, wir haben eine Message gemacht über LGBTQIA+, wir haben über Gender eine Message gemacht, wir haben eine Message gemacht über Christi und psychische Erkrankungen, wie geht man mit dem um. Das nennen wir sogenannte Hot Topics. Und wir merken natürlich auch, dass im Internet die Ausstrahlung wahnsinnig viel grösser ist, wenn man eben auch die Themen anpackt, die eben auch unsere Nachbarn und die Welt um uns herum beschäftigen. Und die ganze Thematik Klimajugend, Umweltschutz ist sicher etwas, das viele beschäftigen. Jetzt ist ja Fußball-EM, hast du wahrscheinlich mitbekommen. Und natürlich auch in der Familie Sutter ist die Zeit von vielen Fernsehschauen. Also bei uns ist kein Fernseher, es ist ein Computer, wo man davor sitzt. Und natürlich dann auch mit verbunden, wie man die Diskussion, ja, kann man jetzt Match schauen, dann sollte man Hausaufgaben machen. Genau, das ist ja so ein bisschen das Daily Business, wenn so Fußball-EM ist, oder? Und ich selber schaue auch sehr gerne Fußball, aber es ist nicht das Sportereignis, das ich am liebsten schaue. Das absolut beste Sportereignis, trotz Fußball-EM, Olympiade, die nachher noch kommt. Also ich habe das Gefühl, es wird ein sehr fernsehintensiver Sommer für uns. Ich hoffe, wir werden trotzdem noch ein bisschen braun. Aber mein Lieblingssportevent ist nach wie vor das alte, gute, schöne Skirennen. Winter, Fondue, Computer an, alle sind ready. Und dann siehst du, wie der Daniel Jühl im zweiten Lauf vom 30. Platz noch auf den ersten Platz. Oder du siehst ein Laubronrennen oder irgendeinen epischen Fight von Marc Odermatt mit dem Marcel Hirscher ja wieder möglich in der nächsten Saison. Und das ist immer, ich finde, von allen Sportevents ist wirklich so das altbekannte Skirennen das Beste. Das habe ich schon als Kind geliebt. Nur es gibt einen Unterschied und das fällt dir sicher auf, wenn du auch schon ein bisschen älter bist, so wie ich, und als Kind Fernsehen geschaut hast und heute Fernsehen schaust in Bezug auf die Skirennen. Als Kind war es so, du hast das Skirennen geschaut und die Skipiste war weiss. Das Rundum war auch weiss. Und wenn die Helikopterkamera ins Dorf runtergeschwänzt hat, irgendwie auf Chamonix oder St. Moritz oder wo auch immer, war es auch weiss gewesen. Heute ist es oft so, die Skipiste ist weiss, rundum ist alles grün und das Dorf ist auch im Grünen. Und du merkst einfach, dass es eine Realität ist, es gibt einen Klimawandel. Nur Ignoranten und Narren verleugnen einen Klimawandel. Das ist schon ganz offensichtlich. Fast jeden Monat hat eine neue Rekordhöchsttemperatur. Wir haben viele Begleiterscheinungen von diesem Klimawandel, viele Umweltkatastrophen. Werden wir später noch etwas hören, wo wir heute eine spezifische Geldsammlung machen für die Opfer von einer Umwelt, von einer grossen Katastrophe in Brasilien. Wir haben heute einen Klimawandel. Das steht definitiv außer Frage. Die grosse Frage ist natürlich immer, sind wir als Menschen die Hauptverschulder oder ist es einfach so im Zyklus der heutigen Zeit? Oder wir hatten das auch früher, wo es noch keine CO2-Ausstöße gab in dem Maß, dass es warme Zeiten gab, dass es Eiszeiten gab. Das ist doch immer die grosse Frage und ich bin auch kein Spezialist, um das zu beantworten. Aber ich habe gemerkt, es gibt auf die ganze Thematik gibt so vier mögliche Reaktionen. Die erste Reaktion ist so, ich bin jetzt frustriert. Ich merke, es geht bachab. Immer weniger Gletscher und so weiter und so fort. Und aus dem Frustrierten heraus kann dann auch so eine kämpferische Haltung kommen. Das ist ja auch wieder positiv so. Ich mache jetzt einen Unterschied. Ich stehe auf. Ich habe da auch ein Bild. Kannst du mir das Bild bringen von der Klimajugend? Ich greife da mal kurz zurück. Kannst du das Bild bringen von der Klimajugend? Also so eine Jugend, die heute wirklich aufsteht und sagt, hey, das akzeptieren wir nicht. Unsere Vorgängergenerationen haben die Welt wirklich so ein bisschen runtergefahren oder an den Rand gefahren, was Umwelttechnik betrifft oder Umweltschutz betrifft. Sie haben zu wenig darauf geachtet, wahnsinnig hohe ökologische Fußabdrücke und so weiter. Und sie stehen auf und sagen, wir kämpfen dagegen. Und das ist so eine mögliche Reaktion, so frustrierend oder auch kämpferisch. Eine zweite mögliche Reaktion ist Gleichgültigkeit. Du kannst dir einfach sagen, interessiert mich nicht, es ist vielleicht so oder auch nicht, ich mache genauso weiter wie bis jetzt. Ich kaufe nach wie vor mein T-Shirt für 5 Franken von einem chinesischen Hersteller. Was das mit Umweltschutz zu tun hat, kommen wir nachher noch dazu. Ich fahre Auto bei jeder Gelegenheit und so weiter und so fort. Ich kann sagen, ist mir gleich. Dann gibt es einen dritten, und das ist eben nicht das Gleiche, das ist absorbiert. Dass wir uns so Gedanken machen können, hier in der Schweiz hat natürlich auch viel zu tun mit unserem Wohlstand. Gehen wir mal vielleicht auf Afrika, auf Asien, ein armes Land, da hast du den Vater mit seinen 6 Kindern. Und der Vater, der kann sich nicht Gedanken machen zum Klimaschutz. Der hat nur ein Ziel, dass seine Kinder ein Schüssel Reis bekommen am Abend. Und dass seine Kinder irgendwie nach Möglichkeit ein bisschen bessere Ausbildung können als er. Der ist absorbiert, der kann sich gar nicht um das Gedanken machen, weil er in einem Umfeld lebt, wo das Überleben im Fokus ist. Und solche Menschen kann man natürlich dann auch keinen Vorwurf machen, wenn sie irgend für eine Fabrik arbeiten, die da einen Haufen dazu beiträgt, zu einer schlechten Umwelt. Weil die haben ganz andere Sorgen und ganz andere Probleme. Und dann gibt es noch einen vierten Teil, das betrifft Christen. Das ist so in Anführungs- und Schlusszeichen hoffnungsvoll. So nach dem Motto, rodet den Wald, Jesus kommt bald. Rodet den Wald, Jesus kommt bald. Also ich kenne wirklich Christen, die sagen mir, dass sie sagen, wie schneller die Natur kaputt geht, umso schneller kommt Jesus wieder. Weil die Bibel sagt, Natur ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und darum eben hat man so einen Slogan entwickelt für die Gruppe von Christen. Rodet den Wald, Jesus kommt bald, oder? Und das sind so verschiedene Ansätze. Und mir fällt auf, auch in der Christenheit, dass es so viele verschiedene Lager gibt und beide haben ihren Lieblingsbibelvers von der Argumentation. Es gibt so ein Lager, das sagt, wir müssen mega die Umwelt schützen und sehr militant ist auch in dem, auch innerhalb des christlichen Bereichs. Und es gibt das Lager, das sagt, es spielt überhaupt keine Rolle, eben Jesus kommt sowieso irgendwann. Und beide argumentieren mit einem Vers und die Verse kommen sehr nah beieinander. Gehen wir mal eher zum Lager, das sagt, ist doch egal, ich muss nicht auf die Umwelt schauen, Jesus kommt sowieso wieder. Sie argumentieren gerne mit 1. Mose 1, Vers 28. Kannst du den Vers mal bringen? Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, also zu den ersten Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und den Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also die betonen vor allem die 2 Wörter untertan und herrscht. Und sagen, das heisst doch schon bei den ersten Menschen, sagt Gott, herrscht über die Umwelt und macht sie euch untertan. Und dann haben sie auch kein ethisches Problem, wenn man sie eben auf eine ungesunde und nicht nachhaltige Welt, nicht nachhaltige Art ausbeutet, weil das ist ja gemäss ihnen unser Auftrag. Wenn man sich ins Neue Testament geht und schaut, wie Jesus Herrscher beschreibt, wo er sagt, der grösste Herrscher ist immer der grösste Diener. Der, der unter euch der grösste sein will, der soll allen am meisten dienen, dann sehen wir natürlich, das ist nicht die Haltung, die Gott hat, wenn er zum Thema Herrscher redet. Sondern Herrscher bedeutet ja eben, etwas zu kultivieren und mit einer dienenden und hoffentlich auch nachhaltigen Einstellung. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, hey, wir sollten viel mehr in den Kirchen politisch werden. Wir sollten viel mehr Einfluss nehmen in diesem Thema. Und die gehen einfach ein paar Versen weiter hin. Das ist noch spannend, oder? Mit der Bibel kannst du unglaublich viel machen. 1. Mose 2, Vers 15 sagt Gott wieder zu Adam und Eva, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Und dann kannst du, aha, wir müssen doch bewahren, wir müssen bearbeiten. Gott hat uns gesetzt, um eben aufzupassen auf die Schöpfung. Und es ist doch unsere Aufgabe als Kirche, auch politisch aktiv zu werden, mitzumachen bei der Klimajugend, mitzugehen. Das sind so die 2 Lager. Und beide argumentieren eben gern mit der Bibel. Ich glaube, meistens sind ja das so Oberflächenthemen. Wie so oft in unserem Leben, das haben wir auch in der ganzen letzten Serie angeschaut, Wurzelbehandlung. Du hast irgendein Symptom in deinem Leben, eine Frucht, die du siehst, aber die Frage ist, was ist die Wurzel? Was ist denn die Wurzel von dieser ganzen Diskussion? Was ist die Wurzel von diesem ganzen Problem? Es gibt eben eine Wurzel, die in ganz viele Bereiche von unserem Leben geht, aber hier auch viel mit dem Thema Umweltschutz, Klimajugend und so zu tun hat. Und die adressiert Jesus immer wieder, unter anderem im Lukas Kapitel 12, Vers 15. Genau, kannst du mal Lukas 12, da heißt, dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus sagt, unser Problem ist unsere Habgier. Habgier bedeutet, der Unterschied ist ja, Jesus sagt ja, wir sollen gut mit Geld umgehen, wir sollen unsere Talente vermehren und so weiter. Aber Habgier ist dort, wo ich eben auch Wohlstand will auf Kosten von anderen. Habgier bedeutet, das Einzige, was zählt für mich, ist Wohlstand und mir ist es egal, wie ich zu dem komme. Und Habgier ist die Wurzel von ganz vielen Problemen, die wir haben auf unserer Welt. Wir müssen aber nicht nur auf Afrika gehen, wo irgendwelche chinesische Unternehmen ganze Landstriche kaufen und dort irgendetwas machen. Wir können auch in unser Herz gehen. Und merken so vieles von da in unserem Leben und in unserer Welt mit Habgier. Der Paulus selber sagt sogar, dass die Habgier die Wurzeln ist von allem Übel. So vieles von da mit einer Einstellung von Habgier. Und vieles auf der Welt, und da hat die Klimajugend ja absolut recht, ist kaputt, weil dahinter ein mega egoistischer Spirit steht. Ich mache das Beispiel. Es gibt in der Welt eine Zone, die heisst Sahelzone. Sahelzone ist ein bisschen unterhalb von der Sahara und oberhalb so von der tropischen Gebiete in Afrika, betrifft Länder wie Mali, Tschad, Mauretanien, Burkina Faso, Senegal und so weiter. Ist ein Trockengebiet. Ich habe hier einfach mal so ein Bild mitgebracht von der Sahelzone. Genau so sieht es dort etwa aus, oder? Im Zürich-Zoo gibt es das auch, das sind dort, wo die Zebras rumlaufen und so weiter. Also das ist so die Trockenzone in Afrika. Der Mensch war ja immer mega, mega weisig oder clever gewesen, wenn er selber überleben muss. Der Mensch hat sich immer der Umwelt angepasst. Er hat so ein Feeling zum Überleben. Das Hauptnahrungsmittel in der Sahelzone ist Hirse. Und wisst ihr, warum Hirse? Die Leute essen eigentlich fast nur Hirse, weil Hirse ist ein Produkt, wo am Boden wenig Wasser entzieht. Es ist ein Produkt, das relativ wenig Wasser braucht. Und logischerweise haben die Menschen dort gemerkt, wir müssen Hirse anbauen, weil Hirse ist etwas, das unseren Boden nicht zu sehr belastet, weil es eben nicht so viel Wasser braucht im Anbau. Wenn wir in die Schweiz gehen, vor vielleicht 200 Jahren, wo die Schweiz noch das Armenhaus war von Europa, wenn man so schön sagt, haben wir das Problem nie gehabt. Wir haben natürlich sonst wenig Bodenschätze in der Schweiz, aber Wasser haben wir immer genug gehabt. Logischerweise hat sich der Schweizer nie Gedanken machen müssen, haben wir etwas, das wir anpflanzen, das am Boden zu viel Wasser entzieht. Das ist ja nicht unser Problem, wir sind das Wasserschloss von Europa. Aber in dieser Sahelzone ist das die zentrale Frage, wie kann ich etwas anpflanzen, das nicht zu viel Wasser entzieht. Und so ist man zu dem Hauptnahrungsmittel Hirse gekommen. Das macht ja voll Sinn. Dann aber sind Grossgrundbesitzer aus allen möglichen Ländern auf der Welt und haben gesehen, da gibt es unglaublich viel Platz in diesen Ländern. Die haben unglaublich viel Landgebiet, unglaublich viel Boden. Und was haben sie davon anpflanzen? Baumwolle. Baumwolle ist mega wasserintensiv. Du kannst jetzt im H&M dein T-Shirt schon kaufen für 7 Franken. Der Punkt ist dort, die Menschen in der Sahelzone haben zu wenig Wasser im Boden für ihr Grundnahrungsmittel Hirse. Weil eben Baumwolle angepflanzt worden ist, die das ganze Wasser entzieht. Und das ist ein Beispiel von vielen. Und wir müssen nicht nur auf Chinesen zeigen oder auf wer auch immer. Wir können auch in unser eigenes Leben gehen. Wo Jesus sagt, es fängt so vieles an bei dieser menschlichen Krankheit namens Habgier. Habgier bedeutet, ich pflanze Baumwolle an in einem Gebiet, wo ich weiss, die sind ja nicht blöde Leute, dass nachher die Menschen zu wenig Nahrung haben wollen. Zudem hat man dann oft auch zu viel abpflanzt, zu häufig abpflanzt. Im 2. Mose 23, Vers 11, da gibt es so einen Tipp, wir haben auch schon über das predigt. Aber im 7. Jahr lasst sie brach liegen, die Felder, sät und erntet nicht. Was dann noch auf ihnen wächst, soll den Armen gehören und den Rest mag das Wild fressen. Also Gott hat dem Volk Israel ja auch eher in einer trockenen Kultur gesagt, alle 7 Jahre wird das Land komplett ruhen. Und die Nomaden in der Sahelzone, die hatten auch so einen Rhythmus von Anpflanzen und von Ruhe lassen. Aber meinst du, der Rhythmus hat die Grossgrundbesitzer interessiert? Natürlich überhaupt nicht. Und es hat zu einer Desertation geführt, also einigermaßen fruchtbares Land ist wieder Wüste geworden. Getrieben von der Habgier vom Mensch. Sprüche Kapitel 12, Vers 10 sagt, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere. Der Gottlose aber ist durch und durch grausam. Also eigentlich sollte es uns als Christen ausmachen, dass wir gut zu der Umwelt schauen. Eigentlich sollte es uns als Christen ausmachen, dass wir gut zu den Tieren schauen. Es ist etwas Göttliches, Natur zu bewahren und Natur zu beschützen. Jetzt zu der Einordnung der Klimajugend, oder? Klimajugend, ich bin ja immer der, der sich im Schutz genommen hat, auch manchmal unter Pastoren, weil ich gesagt habe, es ist doch gut, dass Menschen für etwas aufstehen. Wir sagen ja immer, die Generation Z ist faul und liegt nur noch zu Hause. was notabene überhaupt nicht mit meinen Erfahrungen übereinstimmt, die ich jetzt bei uns im Sunday Night mache. Ich erlebe die Menschen mega anders, mega verbindlich, mega fleissig und so weiter und so fort. Aber irgendeinen Grund wird es schon haben, dass man das sagt. Vielleicht habe ich einfach andere Leute angetroffen. Aber es sind Leute, die sich für etwas einsetzen. Und das ist grundsätzlich positiv. Junge Menschen haben einen Idealismus und sie dürfen sich für etwas einsetzen. Das ist grundsätzlich positiv. Jetzt gibt es natürlich gewisse Gefahren. Es kann zu militant werden, wenn sich dann die Klimajugend irgendwo vor dem Gotthard den Boden runterleimt. Und der Verkehr staut, dann erreichen wir das Ziel nicht, sondern es schafft immer nur eine Anti-Haltung. Ich war in Berlin vor einem Jahr und das war abartig zu dieser Zeit, wie oft der Verkehr lahmgelegt ist in dieser Stadt, weil sich überall die Menschen an den Boden runtergeklebt haben. Oder? Und das schafft ja so eine Anti-Haltung. Also ja, einsetzen für etwas ist gesund. Wir geben ja den Menschen das Evangelium weiter und wir akzeptieren auch, wenn es Leute anders sind und auch Grenzen. Das zweite Gefahr ist immer Heuchelei. Die Bilder sind durch die Schweiz gegangen. Klimajugend-Demonstration in Luzern, in unserer geliebten Stadt. Am Schluss geht die Klimajugend heim. Was bleibt zurück? Ein abartig grosser Abfallberg. Mögt ihr euch erinnern an die Bilder? Wenn man sich für etwas einsetzt, dann konsequent. Wenn wir Botschafter der Versöhnung sind für Jesus, dann müssen wir Versöhnung vorleben. Wenn wir Botschafter der Liebe sind für Jesus, müssen wir es vorleben. Und wenn, dann konsequent. Das dritte Gefahr, die natürlich so eine Bewegung hat, sind die Vermischung der Ideologien. Es hat ja angefangen mit Klima und die gleichen Leute rufen jetzt Free Palestina und dann From the Sea to the River. Oder ich würde die Leute gerne mal fragen, ob sie überhaupt wissen, was für ein See und was für ein Fluss gemeint ist. Oder? Also das Meer wäre das Mittelmeer und der Fluss ist der Jordan. Und das Palästina, das geht vom Fluss, vom See oder vom Meer zum Fluss, bedeutet, dass das Volk Israel, das Land Israel ausgelöscht ist und nicht mehr existent. Und es gibt dann oft so eine Vermischung von den Ideologien, ein Neomarxismus, wie man so schön und modern sagt. Und dort wird es natürlich heikel, man kommt dann oft ein bisschen weg. Aber grundsätzlich eine Bewegung, die aufsteht, weil sie ein Anliegen erkannt hat, wo ich schon würde sagen, vielleicht in unserer Generation zum Teil zu kurz gekommen ist. Was ich nie will, ist mit dem Finger auf etwas zeigen, aber was ich schon will dir mitgeben, frag dich, was kannst du für einen Beitrag leisten für eine nachhaltige Welt. Es ist so billig, auf China zu zeigen und zu sagen, sie machen es sowieso nicht, dann nützt es auch nicht, wenn wir etwas machen. Dieser Ansatz, der ist vielleicht schon irgendwo, kannst du mit Prozentzahlen argumentieren, aber du bist ein Christ, du stehst allein vor Gott eines Tages. Und unsere Aufgabe ist es, die Schöpfung zu beschützen und zu bewahren. Und mit dieser Verantwortung, die müssen wir übernehmen und uns immer wieder fragen, was können wir dazu beitragen. Ich beispielsweise, ich bestelle nie von China. Nie. Also ich finde einfach, dass du für 2 Franken etwas posten von einer so Billigmarke, das kann einfach nicht funktionieren, das kann nicht nachhaltig sein. Vielleicht tue ich jetzt den Chinesen umrechnen, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle. Aber ich habe das Gefühl, das kann nicht funktionieren. Ich mache jetzt vielleicht auch nicht mega viel, aber es gibt so ein paar Sachen, ein paar Prinzipien, die mir wirklich einfach gegen den Strich gehen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so etwas nachhaltig ist und auf fairen Arbeitsbedingungen beruht. Genau, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dieser ganzen Schöpfung. Die Bibel hat ja mehrere Ansätze. Der eine ist eben so die Aufforderung an Adam und Eva, eine Schöpfung zu beschützen und eine Schöpfung zu bewahren. Im Römer Kapitel 8 steht aber auch, stehen ein paar ganz interessante Verse. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihnen dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die der Kinder Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Im Römer 8 steht, dass auch die Schöpfung an einer Vergänglichkeit unterworfen wird. Und eines Tages kommt Jesus zurück, das ist das, was wir Christen glauben, das ist das, was in jedem Glaubensbekenntnis zum Ausdruck kommt. Jesus ist einmal gekommen, an Weihnachten, dann gestorben und zurückgegangen in den Himmel und er kommt wieder auf dem Ölberg, wenn er uns wieder erscheint. Und er wird eine neue Erde machen, ein neues Jerusalem. Und auch die Schöpfung ist immer in einem Prozess von einer Vergänglichkeit. Und Jesus wird nicht nur dich und mich erlösen, als sogenannte Krönung von der Schöpfung, wie die Bibel sagt, er wird eben auch die Schöpfung erlösen und erneuern. Und darum wird es immer einen Prozess geben, wo die Schöpfung auch an einer gewissen Vergänglichkeit unterworfen ist. Und auch sie seufzt, sagt uns Römer 8, nach dieser Erlösung, genauso wie du und ich. Und wenn Jesus kommt, wird er nicht nur dich und mich erneuern, sondern er wird auch die Schöpfung, die neue Erde, das neue Jerusalem rundherum erneuern. Jetzt, was ist mein Beitrag? Oder was ist so, wenn ich mir das überlege, oder ich muss vielleicht anders erzählen. Ich bin 2 Tage, jetzt Freitag, Samstag, bin ich so an einer Konferenz gewesen, Studientage der Universität Freiburg, Theologische Fakultät. Und die haben da ganze Haufen prominente Speakers eingeladen, wirklich absolute theologische Topshots wie Tom Holland, ein ganz bekannter Historiker, nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler von Spider-Man. Der heisst, glaube ich, genau gleich, kann ich mir sagen lassen, ist aber nicht die gleiche Person. Graham Tomlin und so, wirklich absolute Topshots. Und sie haben dort gelernt. Unter anderem sind auch, ist der Nationalratspräsident und höchste Schweizer, der Erich Nussbaumer, dort gewesen. Und ein paar Menschen, die Christen sind. Erich Nussbaum ist ja auch in einer Freikirche, also unser höchster Schweizer ist ein Freikircher, oder? Hat auch von dem erzählt, wie er auch das Zeugnis lebt im Alltag und so weiter. Und wenn ich so Nationalrat höre, dann denke ich immer, ich wäre so mega, mega gern Nationalrat. Eileen ist 4 und sie hat so ein Freundebuch bekommen. Sie hat gesagt, Papi, schreibst du auch ins Freundebuch? Und dann steht doch einmal der Satz, was ich einmal werden möchte. Und ich habe ganz ehrlich hineingeschrieben, Nationalrat. Weil Nationalrat, das stelle ich mir als den absoluten Traumjob vor. Du musst Dossiers schnell erfassen, du musst gut diskutieren, hast eine hohe Medienpräsenz und trägst keine Verantwortung. Ja, weil ausbaden muss ja dann die Exekutive, nicht du. Und ich denke, es gibt keinen schöneren. Und ich habe die gesehen, ich bin so gespannt, ich wäre so gerne Nationalrat, aber ich bin Pastor, ich habe mich so für einen Moment so gefangen gefühlt. Vielleicht, ich müsste vorne reden, ich müsste vorne sein, das wäre meins, oder? Also, es klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es ist wirklich so. Rebecca, weißt du, wir reden manchmal, ich wäre so einfach so gerne Nationalrat. Vielleicht, wenn ich es dann wäre, würde ich denken, totaler Blödsinn. Aber ich idealisiere das, ich denke, das wäre so lässig, oder? In diesem Bundeshaus ziehen und so, oder? Und dann bin ich nachher auf den Bahnhof gelaufen und habe das so ein bisschen reflektiert. Und habe das irgendwie Gott auch hingelegt. So, gesagt, ist es vielleicht gleich noch möglich, dass du mich zum Nationalrat machst? Das heisst, du kannst alle Türen öffnen. Aber irgendwie habe ich gleich gemerkt, hey, Gott hat mir eine Berufung gegeben in mein Leben. Und ich will dieser Berufung treu sein. Und ich mache es auch gerne. Und meine Berufung ist nicht in erster Linie das Klimaschützen. Ich will dort auch meinen Beitrag dazu leisten. Meine Berufung ist offensichtlich auch nicht Nationalrat zu sein und irgendwelche gesetzlichen Grundlagen zu erarbeiten über Migration oder Finanzpolitik oder was auch immer. Ich glaube, ich habe eine Berufung und für die möchte ich mein Leben anlegen. Die Klimajugend lernt uns vielleicht, was es bedeutet, für etwas wirklich zu gehen und in etwas zu investieren. Und diese Berufung gilt eben nicht nur mir, die gilt auch dir. Und die steht in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 und 19. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn das meine Berufung ist, dann gehe ich für das. Ich bin Pastor, ich mache es auch gern und ich gehe für das. Und ich möchte euch noch ein Bild zeigen, nochmal von dem Sonntag vor 2 Wochen mit diesen Täuflingen. Wenn ich an das zurückdenke, an das Bild, an die 15 Leute, die man schon tauft in diesem Jahr, dann denke ich, es ist wert, meinen ganzen Einsatz zu geben für das. Ich gebe es nicht für eine Klimademonstration, obwohl ich überhaupt nicht sage, dass es nichts Gutes ist, sondern ich gebe meinen vollen Einsatz rein, Menschen von Jesus zu erzählen, Hoffnung weiterzugeben, sie taufen und sie alles lehren zu halten, was Gott ihnen geboten hat. Und das ist so mein Herz, wo ich ins Reich von Gott hineingehen. Und wir haben heute 4 junge Frauen gesehen. Frauen sagen, wir möchten mit Jesus weitergehen. Frauen sagen, wir möchten Teil bleiben von dieser Kirche. Wir möchten weiter in den Reich Gottes bauen. Und das ist so auch mein Wunsch für euch. Was auch immer ihr für Umstände habt, was auch immer euch hinverschlägt auf Schweden oder weiter in der Kante, wo ihr seid, oder in der Lehre oder was auch immer, dass ihr das dürft euch im Herz mittragen. Wir sind nicht in erster Linie Botschafter vom Klima, sondern in allererster Linie sind wir Botschafter von der Versöhnung von Jesus. In allererster Linie sind wir Menschen, die Hoffnung weitergeben. In allererster Linie sind wir Menschen, die die Liebe weitergeben, die Jesus für uns hat und anderen Menschen kommuniziert. In allererster Linie sind wir in einer Mission, die Welt für Jesus zu gewinnen. Und das ist das Herz, das wir haben als Nachfolger von Jesus. Und komm, steh doch miteinander auf. Und ich möchte gerne noch beten, dass wir wirklich weiterhin dem Auftrag, den Gott uns gibt, treu sind. Ja, und in der ICF-Vision heisst es, wir möchten Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv prägen. Und Vater im Himmel, du hast uns diesen Auftrag gegeben. Und als ICF Luzern, ICF Zentralschweiz, aber auch als einzelne Personen, die wir da sind, möchten wir uns wirklich diesem Auftrag hingeben. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich möchte mich diesem Auftrag hingeben, Menschen von dir zu erzählen, Menschen zu taufen, Menschen lernen, alles zu halten, was du ihnen geboten hast. Und dann kommt dein Versprechen, du wirst immer bei uns sein, bis ans Ende der Welt. Und danke, Vater im Himmel, dass du uns einfach immer die Kraft gibst, in diesem Auftrag dran zu bleiben, dass du uns immer die Kraft gibst, dieser Vision zu wandeln und dass du uns auch immer mit dem Heiligen Geist erfüllt, der uns versprochen hat, dass er bei uns wird sein wird, wenn wir treu in dem Auftrag gehen, den Gott für uns vorbereitet hat. Amen.